Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. In der Corona-Pandemie zählt Finnland zu den Vorbildern in der Krisenbewältigung. Im Vergleich mit den Skandinaviern registriert Deutschland 6-mal so viele Tote bezogen auf die Bevölkerung, trotz weitreichender Freiheiten in Finnland. Ab heute gelten aber auch in Finnland wieder stärkere Kontaktbeschränkungen. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Korrespondenten. Berichten außerdem über das Ringen der spanischen Regierung um ein neues Transsexuellengesetz und schauen auf die Gewalt von Jugendbanden in Frankreich. Ein Problem, das durch soziale Netzwerke noch angefacht wird und Politik und Behörden vor kaum lösbare Probleme stellt. Mit sogenannten Musterschülern in der Corona-Pandemie ist das so eine Sache. Wer noch gut durch die erste Welle gekommen ist, den erwischte es dann häufig umso härter bei der zweiten. Finnland allerdings hat sich diesen Musterschülertitel tatsächlich verdient. Bis heute gab es im Land zu keinem Zeitpunkt mehr als 100 wöchentlich registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Weniger als 800 Menschen sind in Finnland bis heute an oder mit dem Coronavirus gestorben. Und doch hat die junge Regierungschefin Sanna Marin vor wenigen Tagen den Notstand verkündet, um strengere Corona-Maßnahmen durchsetzen zu können. Maßnahmen, die heute in Kraft treten. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Skandinavien-Korrespondenten Carsten Schmiester. Herr Schmiester, wie stark ändert sich mit dem heutigen Tag der Alltag der Finnen?
Ich würde mal salopp sagen, mittelheftig. Die Restaurants werden geschlossen für 3 Wochen. Solange sind diese Maßnahmen ja ganz generell beschränkt. Man darf noch Takeout nehmen, aber eben nicht mehr abends essen gehen. Das werden viele Finnen nicht schön finden, weil sie sich daran gewöhnt hatten, natürlich seit längerer Zeit schon wieder. Es ändert sich etwas in den Schulen, die waren bislang eigentlich wieder offen. Ab sofort, ab Klasse 7, ist Distanzunterricht angesagt. Also es bleiben nur die Kitas und die unteren Klassen der Grundschulen weiter offen. Sport indoor, also in Hallen für Leute über 12 Jahre, ist verboten und die Obergrenze von öffentlichen wie auch privaten Treffen ist herabgesetzt worden auf 6 Menschen. Das Ganze gilt allerdings nicht für ganz Finnland, sondern nur für die am meisten betroffenen Regionen, wobei das schon natürlich die Teile des Landes sind, wo auch die meisten Menschen wohnen.
Wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist Finnland bislang sehr gut durch die Pandemie gekommen. Wie erklärt die Regierung der Bevölkerung diesen Rückschlag, diese neuerlichen Verschärfungen?
Zum einen damit, dass dieser Trend ein bisschen gebrochen ist, dieser positive. Ich habe gerade noch mal frisch nachgeguckt. Die aktuelle 14-Tage-Inzidenz der Europäischen Gesundheitsbehörde ist bei Finnland etwa mit 140 angegeben, Deutschland 130. Das heißt, das Land ist leicht schlechter dran als wir. Und das liegt wohl an der britischen Mutation, die dort auch jetzt greift. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, mit dem Sanna Marin diese Maßnahmen rechtfertigt. Und dann aber auch der Blick in die Vergangenheit. Und das hatten Sie in der Anmoderation ja angesprochen. Finnland ist bislang einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen, weil man eben am Anfang schon sehr, sehr hart durchgegriffen hatte. Da hat Marin zum Beispiel relativ früh angeordnet, dass die gesamte Hauptstadtregion Helsinki wochenlang abgeriegelt wurde. Da gab es kein Rein und kein Raus für normale Leute. Und daran haben sich die Finnen gewöhnt. Es hat sich dann eben auch gezeigt, dass dieses Volk eine sehr hohe Disziplin zeigt. Und auch das, denke ich, ist ein Grund, den sich eine Regierung im Kopf nochmal durchgehen lässt, wenn sie beschließt, wollen wir nochmal wieder etwas strenger werden, weil man, ich glaube, schon zu Recht auch erwarten kann, dass es keine Proteste gibt und keine Schwierigkeiten.
Jetzt also steckt Finnland in der 3. Welle der Pandemie. Wie gut ist das finnische Gesundheitssystem auf diese 3. Welle vorbereitet aus Ihrer Sicht?
Das ist sehr gut vorbereitet. Das hat ja auch in der Vergangenheit gut funktioniert und war zeitweise das Objekt des Neides, auch gerade des schwedischen Nachbarn. Finnland hat bewiesen, dass man sehr, sehr gut auf Krisensituationen aller Art vorbereitet war. Das hat ein sehr flexibles Gesundheitssystem. Es hat natürlich auch nur 5,5 Millionen Menschen. Da lässt sich einiges leichter handeln, aber die Krisenbereitschaft überhaupt, die mentale Einstellung einer möglichen Krise gegenüber ist in Finnland immer hoch gewesen, aufgrund der Geschichte, auch aufgrund der Nähe zu Russland. Man hatte anfangs sofort entsprechende Schutzbekleidung für die Mitarbeiter im Gesundheitssystem, während man in Schweden, in Norwegen, auch in Dänemark noch verzweifelt danach suchte, teilweise sogar überlegte, ob man die Finnen um Hilfe bittet. Das Land ist grundsätzlich eben durch die gefühlte höhere alltägliche Bedrohung immer besser aufgestellt für solche Ereignisse.
Am Wochenende wurde bekannt, dass Finnland die Kommunalwahlen von April auf Juni verschiebt. 8 der 9 im Parlament vertretenen Parteien sind damit offenbar einverstanden. Das klingt nach einer sehr großen Rückendeckung für die Regierung im Parlament. Ist Ihre Corona-Strategie aus Sicht der anderen Parteien, alternativlos?
Im Großen und Ganzen ja. Es gab anfangs ein bisschen Unruhe in Finnland. Da hatte die Regierung Marin noch davon abgeraten, Masken zu tragen. Da mussten sie umsteuern. Das gab im Parlament ein paar böse Worte. Aber ansonsten steht, glaube ich, die Masse der Parteien, das haben sie angesprochen, und vor allem auch der Bevölkerung ganz klar hinter der Regierung. Die App, die es in Finnland gibt, ist von vielen Menschen einfach mal runtergeladen worden, ohne große Diskussion um Datenschutz. Man muss nur eins im Auge behalten: die eine Partei, die nicht einverstanden ist, wie Sie ansprechen, jetzt mit der Verschiebung der Kommunalwahlen, das ist die rechtsnationale Partei der Finnen, und das ist immerhin die zweitgrößte Partei im Land, also die ständig mit den Sozialdemokraten um den ersten Platz kämpft. Also das ist schon ein großer politischer Block, der da Opposition übt. Aber das, ich glaube, dieses Nein zu der Verschiebung der Kommunalwahlen sagt eben nichts aus zu einem generellen Widerstand gegen die Corona-Politik. Der Erfolg hat Marin recht gegeben, und wer will dagegen anargumentieren?
In Finnland sind heute umfangreiche Kontaktbeschränkungen in vielen Regionen in Kraft getreten. Einschätzungen dazu waren das von unserem Skandinavien-Korrespondenten Carsten Schmiester. Besten Dank. Aus Sicht der spanischen Regierung hätte es ein schönes politisches Signal zum heutigen Weltfrauentag sein können. Doch die geplante Gesetzesreform zum Schutz von Transpersonen lässt in Spanien weiter auf sich warten. Die Sozialisten haben den Entwurf ihres Koalitionspartners von Podemos vorerst gestoppt. Es gibt weiteren Beratungsbedarf. Spanien gilt in Europa als Vorreiter bei den Rechten für Transpersonen, deren Zahl Verbände bei rund 50.000 sehen. Die Reform soll für sie nun einige Schritte vereinfachen. Über 16-Jährige könnten dann per Erklärung und ohne Gutachten ihr Geschlecht in Personenstandsregistern ändern. Aber diese Details stoßen nicht nur beim Koalitionspartner und in konservativen Kreisen auf Vorbehalte. Auch aus feministischer Sicht kommt Kritik. Hans-Günther Kellner berichtet aus Madrid.
Viele Jahre war die spanische Frauenbewegung erfolgreich, erreichte eine breite gesellschaftliche Unterstützung im Kampf für mehr Gleichstellung. Jetzt geht ein tiefer Riss durch die Bewegung. Ein sogenanntes Transgesetz aus dem Gleichstellungsministerium soll jeder Person die Selbstbestimmung des eigenen Geschlechts, also Mann, Frau oder auch divers, ermöglichen. Ein Teil der Feministinnen geht dagegen auf die Barrikaden, so auch Iria Marañón aus Madrid. Wenn jemand sein Geschlecht einfach selbst auswählen darf, ich spreche lieber vom sozialen Geschlecht, dann haben künftig biologische Männer, die sich für Frauen halten, Zugang zu Frauentoiletten, können als Frauen an Wettkämpfen im Sport teilnehmen oder haben Anspruch auf die Bevorzugung von Frauen in Politik oder auf dem Arbeitsmarkt. Die Feministin befürchtet auch, bestehende Stereotypen über die Geschlechter würden damit zementiert. Jungen müssten sich auch wie Mädchen verhalten dürfen und dabei Jungen bleiben können, sagt sie. Hormontherapien oder Brustamputationen sollen dem Gesetzentwurf zufolge schon bei 16-Jährigen ohne Einwilligung der Eltern möglich sein. Irene Montero will das Gesetz dennoch möglichst schnell im Parlament zur Abstimmung stellen. Sie ist Spaniens Gleichstellungsministerin von der linkspopulistischen Partei Podemos.
No puedo ceder.
Ich kann da nicht beigeben. Alle internationalen Organisationen bitten uns um dieses Gesetz. Die Europäische Union fordert, die Rechte von Transpersonen zu schützen und spricht von der freien Selbstbestimmung des sozialen Geschlechts. 2019 haben alle spanischen Parteien, mit Ausnahme von Vox, ein solches Projekt noch unterstützt. Es wurde nur deshalb nicht umgesetzt, weil es Neuwahlen gab. Es gibt keinen Grund, den Transpersonen jetzt zu sagen, dass sie weiter auf ihre Rechte warten müssen. Doch schon im Juni letzten Jahres hatten mehrere Politiker der regierenden Sozialisten Kritik geübt. In der Debatte über die Rechte von Transsexuellen hieß es, würde das biologische Geschlecht durch eine gefühlte Vorstellung von einer sexuellen Identität ersetzt. Die sozialistische Vizeregierungschefin Carmen Calvo, über deren Tisch alle Gesetzesentwürfe gehen, hat das Vorhaben zunächst gestoppt. Ich mache mir vor allem Sorgen darüber, dass manche denken, man könne sich sein Geschlecht künftig einfach aussuchen. Damit wird die Identität des Restes der 47 Millionen Spanier aufs Spiel gesetzt. Dass sich Minderjährige ohne ärztliche Beratung und gegen den Willen der Eltern einer Geschlechtsumwandlung unterziehen könnten, sieht sie kritisch. Minderjährige unterliegen einem besonderen Schutz. Wenn wir neue Rechte gewähren, müssen wir aufpassen, dass diese neuen Rechte nicht mit anderen Rechten kollidieren. In der Demokratie ist kein Recht absolut. Die Grenze sind immer die Rechte anderer. Calvo spricht von juristischen Feinheiten, die es noch zu klären gelte. Früher oder später werden das Gesetz zum Schutz der Rechte von Transpersonen aber Wirklichkeit. Die feministische Journalistin Noemí Trujillo glaubt, das Ringen zwischen Sozialisten und Podemos werde Konsequenzen für die Regierung haben. Bislang waren in der Frauenbewegung die Sozialistinnen wortführend, Podemos versuche, sich mit dem Gesetz zu profilieren. Diese Rivalität könnte sich auch auf andere Themen ausweiten und die künftige Regierungsarbeit prägen. Ich denke nicht, dass die Koalition vor dem Scheitern steht. Aber wir werden künftig ein großes Schachern um Gesetzesprojekte erleben. Da wird Podemos Gesetze aus sozialistischen Ministerien nur noch dann unterstützen, wenn die Sozialisten auch ihre Entwürfe mittragen und umgekehrt. Beide Parteien werden versuchen, sich zu profilieren. Das wird den Konsens erschweren und auf der Strecke bleiben die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe ein wenig den Eindruck, Podemos will regieren und gleichzeitig Opposition sein.
Ein neues Gesetz soll in Spanien die Diskriminierung von Transpersonen verringern. Doch noch gibt es Streit darüber zwischen den linken Koalitionspartnern. Hans-Günther Kellner berichtete für uns aus Madrid. Das Problem ist in Frankreich seit Jahren bekannt, eine Lösung indes nicht in Sicht. Die Gewaltakte von Jugendbanden alarmieren Politiker und Sicherheitsbehörden gleichermaßen. Für die Banlieue, wo ein großer Teil dieser Kriminalität registriert wird, gibt es staatliche Bildungs- und Kulturprogramme, die aber an dem Gefühl der Perspektivlosigkeit vieler Heranwachsender wenig ändern. Im Gegenteil, der Einfluss des Umfelds ist stärker. Vor allem soziale Netzwerke scheinen die Gewalt noch anzufachen. Dabei ist der Druck aus der Gesellschaft groß, das Entsetzen spürbar. Wie Ende Februar im Departement Essonne südlich von Paris, als ein Junge und ein Mädchen bei Kämpfen rivalisierender Gruppen ums Leben gekommen sind. Deutschlandfunk-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
Im französischen Fernsehen offenbart sich ein 13-Jähriger. Er war Mitglied einer gewalttätigen Bande und erzählt anonym, wie es läuft. Auf TikTok oder Snapchat schaukelt sich ein Konflikt hoch, nach einer Beleidigung oder ähnlichem, dann trifft man sich zur Schlägerei. Das macht Angst, aber du sagst dir, ich bin ein Mann, ich gehe dahin. Es wird mich keine Sprühdose oder ein Schlag töten. Ausgestattet mit Tränengasgranaten, Eisenstangen oder Messern. Es geht darum zu gewinnen, egal wie. In einem Fußballclub gibt es auch immer den Stärksten. Zu ihm schaut man auf, ihn lieben die Mädchen. In den Vierteln ist es das Gleiche. Wenn du das nicht machst, bist du scheiße. Vor einem Monat wurde der Junge zum ersten Mal festgenommen. Seine Mutter holte ihn von der Polizeiwache ab. Sie arbeitet den ganzen Tag für wenig Geld, kommt abends müde nach Hause, erzählt ihr Sohn. Dass sie stattdessen bei der Polizei vor ihm stand, brachte ihn zum Nachdenken. Wenn du da draußen jemanden tötest, wird seine Mutter leiden und deine auch. Niemals in meinem Leben will ich meine Mutter noch einmal wegen einer solchen Dummheit weinen sehen. Als er vor einigen Tagen eine Nachricht bekommt, sich zum Prügeln zu treffen, geht er nicht hin. Ein 14-jähriger Junge und ein gleichaltriges Mädchen kommen bei den Kämpfen ums Leben. Die 14-Jährige hat versucht, sich nicht weit von ihrer Schule auf offener Straße zwischen die Rivalen zu stellen. Sie starb durch einen Messerstich in den Bauch. In ihrer Nachbarschaft ist man tief getroffen. Sie hatte Lebensfreude, sie war ein Kind. Ein Kind, das gern mit seinen Freunden zusammen war und rausgegangen ist, wie alle Jugendlichen in diesem Alter. Sie ist kein Einzelfall. Erst vor kurzem wurde in Paris ein 15-Jähriger so schwer niedergeschlagen, dass er nur knapp überlebte. Auf einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie mehrere Jugendliche immer wieder auf den am Boden Liegenden eintreten. In der Gemeinde Boussy-Saint-Antoine, wo der 14-Jährige starb, sorgt sich der sozialistische Bürgermeister Romain Collin vor allem darüber, dass man die Eskalation nicht kommen sah, wie er im Radiosender France Info erklärt. Wir haben ein Alarmsystem aufgebaut mit den Schulen, der Polizei, der Gemeinde und der Jugendhilfe. Wir benachrichtigen uns, um Racheakte zu vermeiden. Es fängt meistens mit einem Vorfall an und dann gibt es Bestrafungen, um seinen Kumpel zu rächen und so weiter. Das Alarmsystem hat bisher funktioniert. Jetzt haben wir es mit dem Phänomen zu tun, dass es sich in den sozialen Netzwerken hochspielt. Wir haben keine Hinweise. Und dann stellen wir leider den Schaden fest. Collin ist in seiner Kommune aufgewachsen, verwurzelt seit 40 Jahren. Er spricht von einer Kultur der Konfrontation zwischen den Vierteln, die seit langem besteht. Politische und soziale Maßnahmen konnten die nicht aufbrechen. Innenminister Gérald Darmanin bringt noch einen anderen Aspekt ins Spiel. Die Polizisten oder Bürgermeister können nicht die Eltern ersetzen. Eine Autorität, die festsetzt, dass man als Jugendlicher abends nicht allein rausgeht. Stichwaffen oder Eisenstangen sind keine normale Ausrüstung eines Kindes von 13 oder 14 Jahren auf der Straße. Die Eltern haben eine Aufsichtspflicht. Bürgermeister Collin stimmt dem zu, aber nur bedingt. Viele der Jugendlichen hätten sehr engagierte Eltern, vor allem Mütter. Das belege auch der Fall des getöteten Jungen in seiner Gemeinde. Seine Mutter lebt alleine mit 5 Kindern. Sie schuftet und malocht. Zwangsläufig kann sie nicht den ganzen Tag bei ihren Kindern sein. Sie war besorgt gegenüber den Institutionen, gegenüber der Schule, über das Abrutschen ihres Jungen. Es ist wichtig, die Eltern zur Verantwortung zu ziehen, aber das regelt nicht alles. Der Kriminologe Alain Bauer sagt, die Bandenkriege seien nichts Neues, nur sind sie heute sichtbarer, durch die sozialen Netzwerke und auch das, was das Fernsehen zeigt. Das vermittele eine größere Nähe und Emotion. Laut Bauer sind die Todesfälle bei diesen Auseinandersetzungen über Jahrzehnte stark zurückgegangen, bevor sie in den letzten Jahren wieder merklich anstiegen. Als Grund macht der Professor unter anderem fehlendes Vertrauen in die Institutionen aus. Die schwanken zwischen zu viel und nichts, wenn es darum geht, wie man mit den Jugendlichen umgeht. Soziale Gewalt breitet sich in vielen Bereichen aus. Das haben wir auch während der Proteste der Gelbwesten gesehen. Wir sind zurück in einer Gesellschaft, in der Gewalt ein Mittel ist, um Konflikte zu regeln, wohingegen das in den Jahren nach dem Krieg bis zur Jahrtausendwende die Mediation war. Ein Drama des französischen Systems nennt Bauer, dass es nur reagiere, anstatt frühzeitig aktiv zu werden. Der Jugendliche, der im französischen Fernsehen seine Geschichte erzählt hat, glaubt, dass er aus dem Bandenleben ausgestiegen ist. Aber er sagt auch, dass der Druck seiner Bande und seines Viertels allgegenwärtig ist.
Frankreich steht vielfach hilflos der Gewalt von Jugendbanden im Land gegenüber. Deutschlandfunk Paris-Korrespondentin Christiane Kess über die Hintergründe. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten mit Monika Dittrich und einer Nachlese zum historischen Papstbesuch im Irak und dem Thema Das Weibliche in den Religionen, ein Beitrag passend zum Weltfrauentag. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.